Radio Rainbow.
Das LoRa Ökomagazin.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und bei mir im Studio sind heute Letizia und Christine. Wir wollen heute über Kipppunkte im Klimasystem sprechen und was jede und jeder einzelne von uns damit denn zu tun hat. Welche Folgen hat es, wenn ein Ökosystem kippt? Welche Auswirkungen hat es auf Arten, das lokale und globale Klima, auf die Menschen vor Ort und auf der ganzen Welt? Und wie beeinflussen wir Menschen selbst hier im weit entfernten München mit unseren Kaufentscheidungen und unserem Lebensstil das Schicksal weit entfernter Ökosysteme? Nach Flutes of G von Ween geht es los. Hier sind wir wieder beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Bei der Auseinandersetzung mit der Klimakatastrophe, dem Artensterben und der Verantwortung des Menschen für die Situation, in der die Welt sich befindet, ist immer häufiger von sogenannten Kipppunkten oder Kippelementen die Rede, die von ganz besonderer Bedeutung nicht nur für das Klima sind, sondern auch für einen Lebensraum unzähliger Arten. Letizia, kannst du uns ein bisschen genauer erklären, was denn genau Kipppunkte sind?
Ja, das kann ich gern. Klimakipppunkte, beziehungsweise auch bekannt als Tipping Points, sind Schwellenwerte in unserem Klimasystem oder in unseren Klimasystemen der Erde. Das Überschreiten dieser Schwellenwerte führt zu abrupten und irreversiblen Veränderungen in diesem System. Das heißt, die Ökosysteme bleiben zunächst im Wesentlichen relativ stabil, selbst bei Überschreitung, können dann aber ab diesem Schwellenwert bereits durch eine kleine zusätzliche Störung in einen neuen Zusatz versetzt werden. Das heißt, sie kippen. Das ist ähnlich wie bei einem Stift zum Beispiel, den man mit dem Finger immer weiter über eine Tischkante schiebt. Die meiste Zeit passiert nichts, bis er dann plötzlich fällt. Es gibt einige verschiedene Ökosysteme, die regional besonders vulnerabel sind, wie zum Beispiel die arktischen und antarktischen Eisschilde, der Golfstrom, die El Niño-Oszillation, der indische Monsun und aber auch der tropische Regenwald.
Der tropische Regenwald ist natürlich unser Thema. Wie sähen denn solche Veränderungen zum Beispiel im Regenwald Amazoniens aus?
Da der Amazonas bis zu 40% seines Niederschlags selber produziert, wäre so ein Kipppunkt sehr verheerend. Dieser Kipppunkt könnte erreicht werden, da es weiterhin zu immensen Flächenrodungen kommt und durch diese Rodung gibt es immer weniger Bäume, offensichtlich. Das heißt, wenn es weniger Bäume gibt, gibt es aber auch weniger Niederschlag. Und durch die niedrigen Niederschläge kommt es dadurch häufiger und zu stärkeren Dürreperioden im gesamten Amazonasgebiet. Dadurch können selbst gewollte Brände sich schneller ausbreiten oder aber auch eigene Brände entstehen, da der Wald aufgrund der vermehrten Trockenheit wesentlich anfälliger für solche Brände ist. Auf lange Zeit gesehen könnte sich der Regenwald dann in eine Savanne oder in eine savannenähnliche Umgebung verwandeln. Das heißt konkret, dass sich ab einer bestimmten Flächenrodung und somit der Überschreitung des Kipppunkts des Amazonas die Probleme im Amazonas verselbstständigen und eben in der Umgebung einer Savanne enden.
Das klingt sehr unschön. Welche Folgen hätte das denn, wenn dieser Kipppunkt im Amazonas tatsächlich überschritten wird?
Da gibt es einige negative Folgen, die ich dir gleich erzähle. Einige gibt es, die besonders regional problematisch werden. Zunächst sorgen die zunehmenden Brände für die Zerstörung immenser Flächen und dadurch, wie ich gerade schon gesagt habe, verschlimmert sich das Problem selbstständig. Darunter leiden dann aber auch nicht nur die Bäume, sondern auch die Arten- und Tiervielfalt geht während der Brände verloren. Auch indigene Völker, die im oder vom Regenwald leben, sind dadurch gefährdet. Außerdem kommt es durch die Brände auch zu Luftverschmutzungskrisen durch die CO2-Emissionen und den Rauch, der in die Atmosphäre gelangt. Außerdem kommen einige Industrien in den Anrainerstaaten des Amazonasgebiets in Krisensituationen. Denn einerseits ist die Nahrungssicherheit der Menschen nicht mehr geboten, da viele Lebensmittelindustrien auf die Anbauflächen im Regenwald bauen. Andererseits gibt es auch andere Industrien, die dort ansässig sind, wie zum Beispiel die Agrarindustrie, die Wasserkraft oder die Schwermetallindustrie, die besonders im amazonischen Regenwald stattfindet. Diese Industrien werden dann aufgrund der Dürre und aufgrund der verstärkten Bodenerosion gefährdet. Es gibt aber nicht nur diese regionalen Auswirkungen, sondern bei Kipppunkten gibt es auch einen globalen Rückkopplungseffekt. Zum Beispiel auch wir Europäer können davon betroffen sein, dem zum Beispiel der Golfstrom beeinflusst wird. Nämlich durch die Trockenheit, Brände und Dürren und die fehlenden Niederschläge im Amazonas steigt nämlich auch weiterhin die globale Oberflächentemperatur und die Erderwärmung wird weiter beschleunigt. Auch das beschleunigt eben das Erreichen anderer Kipppunkte in anderen Ökosystemen.
Die entscheidende Frage ist bei dem, was du jetzt geschildert hast, natürlich dann, wie nahe sind wir an dem Kipppunkt im Amazonas? Also wann wird der erreicht oder kann man das Erreichen auch noch verhindern?
Erstmal zu deiner ersten Frage, wie nahe sind wir denn dem Kipppunkt derzeit? Da scheiden sich tatsächlich die Geister und es gibt zwei Theorien. Nämlich einerseits weisen die Forschungsergebnisse darauf hin, dass bei ungefähr 20-25% Rodungsfläche im Amazonas der Kipppunkt erreicht wird und sich dadurch der Amazonas in eine waldlose Savanne verwandeln könnte. 2018 waren wir aber bereits bei 17% Rodungsfläche im Amazonas und die Zerstörung geht weiterhin weiter. Allein im Jahr 2022 wurden ungefähr 40 Millionen Hektar Amazonas-Regenwald gerodet. Das entspricht einer Fläche so groß wie Uruguay. Heißt, laut diesen Ergebnissen wären wir schon sehr nah am Kipppunkt. Andere Studien besagen aber, dass der Kipppunkt ab einem Temperaturanstieg von 2-6 Grad zur vorindustriellen Temperatur erreicht wird. Dieser Wert 2-6 Grad unterscheidet sich dabei je nach Studie. Realistisch werden jedoch derzeit 3,5 Grad Celsius Temperaturanstieg angenommen. Bei diesem Wert ist aber allerdings die Rodung des Regenwalds nicht mit einberechnet. Das heißt, der Kipppunkt liegt vermutlich auch noch darunter.
Welche Rolle spielen denn Regenwälder überhaupt für uns Menschen, für das Klima, für die Artenvielfalt? Also was geht verloren, wenn dieser Kipppunkt tatsächlich überschritten wird?
Die Regenwälder sind quasi unsere beste Verteidigung gegen den menschengemachten Klimawandel. Denn in keinem anderen Ort der Erde wird so viel Kohlenstoff gespeichert wie dort. Und das wirkt dem weltweiten Treibhauseffekt entgegen. Und obwohl dieses Ökosystem so wichtig für das weltweite Klima ist, nimmt die Geschwindigkeit der Zerstörung immer weiter zu. Die Entwaldung und die damit einhergehende veränderte Landnutzung machen nämlich ca. 13% der globalen Treibhausgasemissionen aus und tragen damit zur globalen Erderwärmung bei. Tropische Regenwälder bilden außerdem nicht nur das Zuhause für indigene Völker, sondern sind eben auch von enormer Bedeutung für die Artenvielfalt weltweit. Mit dem Verschwinden des Regenwalds verschwinden nämlich auch viele Tier- und Pflanzenarten, da ihnen der Lebensraum genommen wird oder da sie bei Bränden sterben. Viele von diesen Arten sind endemisch, das heißt, sie kommen nur in dieser Region vor. Das dezimiert nicht nur die generelle Biodiversität, sondern bringt auch empfindliche Ökosysteme aus den Fugen. Obwohl nämlich tropische Regenwälder nur 7% der Landfläche bedecken, beherbergen sie fast 50% der auf dem Land lebenden Tier- und Pflanzenarten. Das heißt, sie sind ökologische Hotspots. Der Regenwald ist folglich nämlich die artenreichste Region der Welt.
Auf unseren Einfluss auf die Regenwälder wollen wir gleich noch etwas genauer blicken. Aber davor erklärt uns Christine noch etwas detaillierter, welche Rolle der Golfstrom als Kippelement spielt und wie sich durch sein Kippen das Leben auf der Erde, insbesondere auch hier in Europa, verändern würde.
Bei all den Kippelementen, die von Wissenschaftlerinnen benannt worden sind, gibt es vier, die besonders herausstechen. Die vereisten Gebiete der Erde, der Amazonasregenwald, die Kohlenstoffaufnahme des Meeres und der Golfstrom. Diese vier Dinge stehen in einer sehr engen globalen Wechselwirkung. Der Zustand des Eises beispielsweise hat eine direkte Auswirkung auf den Golfstrom. Der Golfstrom wirkt wiederum auf den Amazonasregenwald. Mittlerweile ist sogar entdeckt worden, dass der Amazonasregenwald eine Fernbeziehung zum tibetischen Plateau hat, was wiederum heißt, dass der Zustand des Regenwaldes tatsächlich die Schneebedeckung der Berge in Tibet beeinflusst. Von der ganzen Reihe der Kippelemente und diesen Vieren im Speziellen ist das Eisschild das instabilste. Es schmilzt nämlich schon jetzt ab und wir haben noch gar nicht eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur von 1,5 Grad erreicht. Das wird erst in 7-10 Jahren der Fall sein. Die 2-Grad-Grenze wird in 30 Jahren überschritten werden. Da das Eis schon jetzt abschmilzt, ist es recht wahrscheinlich, dass es in der Zukunft überhaupt nicht mehr zu retten sein wird. Das gilt für das westantarktische Eisschild genauso wie für das Grönlandeis. Und da das Abschmelzen des Eises schon jetzt für uns relevant ist und auch schon jetzt den Golfstrom beeinflusst, werde ich heute speziell darüber sprechen. Der Golfstrom ist kurz gesagt eine schnell fließende Meeresströmung, die dafür verantwortlich ist, Europa zu heizen. Der Golfstrom ist eine Wärmepumpe. Ohne ihn wäre es bei uns 5 bis 10 Grad kälter. Das heißt nicht, dass es ohne ihn bei uns angenehme Temperaturen hätte und im Sommer statt 32 Grad 22 Grad. Das bedeutet, dass unsere Landschaft komplett anders aussähe. Es gäbe Landschaften, die karg und eisbedeckt sind. Es gäbe keine Wiesen, es gäbe keine belaubten Wälder. Unsere Landwirtschaft, wie wir sie kennen, wäre in dieser Form völlig unmöglich. Sie würde so nicht existieren. Unsere Landwirtschaft ist von einer stabilen klimatischen Situation abhängig, wie sie sich in den letzten Hunderten von Jahren entwickelt hat. Und dafür ist auch ein stabiler Golfstrom verantwortlich. Der Golfstrom ist also ein Teil der Meereszirkulation, genauer gesagt ein Teil der Meereszirkulation des Atlantischen Ozeans. Es nennt sich die Atlantische Meridionale Umweltzirkulation. Er leitet warmes Wasser an der Meeresoberfläche von Süden nach Norden und gibt die Wärme im Norden an die kühle Luft ab. Das ist das Prinzip, nach dem die Heizung Europas funktioniert. Er beginnt im Atlantik westlich des afrikanischen Kontinents, fließt dann zum Golf von Mexiko, wo es mit Wärme aufgetankt wird. Er vereinigt sich dort mit dem Florida- und Bahamas-Strom. Gemeinsam bilden sie den eigentlichen Golfstrom, der nach dem Golf von Mexiko benannt ist und entlang der Küste Nordamerikas schließlich in den Norden fließt und die Wärme bis zu den britischen Inseln und vor die norwegische Küste trägt. Das macht er, indem er an der Meeresoberfläche warmes und salzhaltiges Wasser führt. In der Tiefe strömt gleichzeitig das kalte, salzarme Wasser zurück. So werden große Mengen Wasser und Wärme umverteilt und so funktioniert der Golfstrom, so funktioniert die Strömung. Jetzt komme ich zu den schlechten Neuigkeiten. Der Golfstrom schwächelt. Das sagt eine Studie von 2021 vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. In ihrer Analyse kommen sie zu dem Ergebnis, dass es erste Hinweise gibt, dass die atlantische Umweltströmung kollabieren könnte. Um wie viel schwächer als sonst der Golfstrom ist, kann man nicht sagen. Aber die Hinweise, dass er kollabieren könnte, sind recht deutlich. Gemessen wurde das über die Veränderungen des Salzwassergehalts und der Meerestemperatur über die letzten 150 Jahre. Und die Ergebnisse waren eindeutig. In dieser Zeit hat sich der Golfstrom von relativ stabilen Verhältnissen hin zu, ich zitiere, einem Punkt nahe einer kritischen Schwelle hinbewegt. Wann genau das Umschalten stattfinden wird, das Umschalten in einen schwächeren Zustand, das kann man nicht sagen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Im vergangenen Jahrhundert ist die Ozeanzirkulation im Atlantik, zu der auch der Golfstrom gehört, instabiler geworden. Wenn das System kippt, wird noch weniger salziges Wasser aus den Subtropen in den Norden fließen. Süßwasser sammelt sich dann an der Meeresoberfläche und die Strömung versiegt im Lauf einiger Jahrzehnte. Die Gründe für diese Veränderung kennt man schon. Eis schmilzt, weil in der Arktis die Temperaturen steigen. Die Menge an Schmelzwasser steigt. Außerdem ist zusätzlich durch den Klimawandel die Niederschlagsmenge gestiegen. Das heißt, Süßwasser aus Flüssen drängt zusätzlich in die Meere und schwächt die Zirkulation. Letztlich ist es tatsächlich so, dass Süßwasser leichter als Salzwasser ist und nicht absinkt. Die Atlantikzirkulation wird auf diese Art und Weise behindert. Ihr fehlt der Antrieb. Wenn also der kritische Kipppunkt erreicht wird und der Golfstrom versiegt, bedeutet das, dass die Strömung völlig zum Erliegen gekommen ist. Das hätte Rückwirkungen auf andere Kippelemente. Kippelemente stehen nämlich nicht für sich alleine und jedes Kippelement ist für sich eine kritische Grenze. Wenn eines umfällt, funktioniert das wie mit Dominosteinen. Es reißt andere mit sich. Wenn eines umfällt, gelten also plötzlich neue Gesetze und das System muss sich reorganisieren. Sollte der Golfstrom versiegen, heißt das trotzdem nicht, dass es bei uns zu einer Eiszeit kommt. Wenn wir Glück haben, fließt das arktische Schmelzeis vielleicht gar nicht an die relevanten Stellen im Golfstrom. Im Moment sieht es aber nicht danach aus. Es sieht eher aus, als hätten wir Pech, was die Studie vom Potsdam-Institut auch nachweist. Die Folgen sind auf jeden Fall absehbar und schlimm genug. Ich zähle auf, was uns alles blühen wird. An Europas Küsten wird der Meeresspiegel steigen. Meeresökosysteme sind bedroht. Ihnen droht der Kollaps. In Europa gäbe es Wetterextreme, die für uns bisher nicht relevant waren. Wir müssten lernen, mit Hitzewellen, Starkregen umzugehen. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen, die wir in der Form bisher nicht hier hatten. Über dem Atlantik nehmen Wirbelstürme zu. Das Muster tropischer Monsune könnte völlig beeinflusst werden. An den Küsten der USA käme es wahrscheinlich zu Überschwemmungen und zu stärkeren Hurricanes. Ich sage nochmal in aller Deutlichkeit, wenn der Golfstrom kollabiert, wird das für uns Folgen haben. Es ist nicht absehbar, welche Folgen es für uns hat, wenn das Kollabieren andere Kippelemente anschieben würde. Eine Klimakettenreaktion ist nicht absehbar und nicht beherrschbar. Wir dürfen also nicht riskieren, dass auch nur ein einziges Kippelement umfällt. Im Moment haben wir noch die Möglichkeit, den Klimawandel nicht aufzuhalten. Er wird stattfinden. Aber wir haben die Möglichkeit, die globale Durchschnittstemperatur noch zu begrenzen.
Die Ökosysteme der Erde stehen durch menschengemachten Klimawandel und durch den Menschen verursachten Artenverlust unter massivem Druck. Sie verändern sich, drohen zu kippen und beeinflussen so alles Leben auf der Erde. Aber was haben wir hier im weit entfernten München überhaupt für einen Einfluss auf Regenwälder oder andere Ökosysteme? Darüber spreche ich mit Letizia nach den Öko-News. Zuerst hören wir aber Worst Day von Julia Cole und Charles Aston.
Radio Rainbow.
Die Öko-Nachrichten.
Himalaya-Gletscher schmelzen schneller denn je. Die Gletscher des Himalaya versorgen rund 2 Milliarden Menschen mit Wasser. Experten warnen seit Jahren vor den dramatischen Folgen für die Menschen in einer Region größer als Europa. Laut einer neuen Studie könnte die einst gigantische Eismasse schon bis zum Ende des Jahrhunderts bereits 80% ihres Volumens verloren haben. Wissenschaftler sind besorgt, das geht viel schneller als wir dachten. Laut eines Berichts des Internationalen Zentrums für integrierte Entwicklung von Bergregionen schmolzen die Gletscher zwischen 2011 und 2020 etwa 65% schneller als im vorübergehenden Jahrzehnt. Im Zeitraum 2000 bis 2016 verloren die Gletscher jährlich durchschnittlich etwa 7,7 Milliarden Tonnen Eis. Die Gletscher speisen insgesamt 10 der weltweit wichtigsten Flusssysteme, darunter den Ganges, den Indus, den Gelben Fluss, den Mekong und den Irrawaddy. Direkt oder indirekt dienen sie somit nicht nur als Wasserquelle, sondern versorgen auch Milliarden Menschen mit Nahrung, Energie, sauberer Luft und Einkünften. Das Schmelzen der gigantischen Gletscher trägt außerdem zum weltweiten Anstieg des Meeresspiegels bei. Erfolg: Goldsucher aus Yanomami-Gebiet vertrieben. Rund 20.000 Eindringlinge hatten sich in den letzten Jahren in dem von der Verfassung geschützten Reservat der Yanomami im Norden Brasiliens breitgemacht. Sie verseuchten die Umwelt, bedrohten die Yanomami und zerstörten so das soziale Gefüge. Zwischen 2020 und 2021 gab es mehr als 40.000 Malariafälle bei einer Bevölkerung von 30.000 Menschen. 570 Kinder im Alter von bis zu 5 Jahren starben an vermeidbaren Krankheiten wie Durchfall und Lungenentzündung. Allein in den letzten 2 Monaten sollen 15 Menschen gewaltsam zu Tode gekommen sein. Das hat jetzt anscheinend ein Ende. Die Alarmmeldungen über neue illegale Goldsucherei seien im Juni erstmals in den letzten 3 Jahren ganz ausgeblieben und den Meldungen über die Militäroperation zur Vertreibung der Goldsucher zufolge scheinen die meisten Goldcamps zerstört bzw. verwaist. Die Militäroperation solle aber weitergehen, um auch die Territorien der Karipuna und Munduruku von illegalen Eindringlingen zu befreien. Avocado-Boom zerstört Regenwald. Die Regenwälder im Westen Mexikos haben einen neuen Feind, Avocados. Allein in der Region Jalisco hat sich, so das Ergebnis einer Satellitenbildauswertung, die Anbaufläche von Avocado von rund 8.500 Hektar auf knapp 28.000 Hektar verdreifacht. Nicht selten dringen die Avocado-Anbauer in bis dahin geschützte Gebiete ein und fällen gegen den Widerstand der lokalen Bevölkerung uralte Bäume. Neben der Waldzerstörung gibt es einen zweiten Konflikt, den Wassermangel. In vielen Dörfern davon dursten die Menschen oder müssen mit großer Mühe Wasser beschaffen, weil zu viel zur Bewässerung der Avocado-Plantagen verwendet wird. Die für die Region zuständige Behörde SEMADET räumt pessimistisch ein, dass sich der Verlust der Wälder aufgrund eines Ereignisses im Juli 2022 beschleunigen könnte. Die Regierung der Vereinigten Staaten genehmigte die Vermarktung von Avocados aus Jalisco in den Vereinigten Staaten. Bisher unerklärte Ursache gefunden, wodurch der Mensch die Erdachse verschiebt. Das Menschenfußabdruck auf unserem Planeten macht sich nicht nur am Klimawandel und Artensterben fest, weil die Menschen auf der Erde sehr viel Grundwasser entnehmen und nutzen, steigt der Meeresspiegel. Außerdem hat sich durch die Wasserumverteilung die Erdachse verschoben, stellt ein Forschungsteam in einer Studie fest. Besonders groß sei der Einfluss auf den Nordpol. Dieser habe sich in den 17 Jahren von 1993 bis 2010, wie ein Team um den Geophysiker Ki-Won So von der Seoul National University schreibt, um 4,36 cm pro Jahr verschoben. Das sind insgesamt knapp 80 cm. Der Nettoverlust an Grundwasser in diesem Zeitraum sei von Klimaexperten auf 2,15 Billionen Tonnen geschätzt worden. Dieses Wasser sei ins Meer gelangt, was einem Meeresspiegelanstieg um 6,24 mm entspreche, schreiben die Forschenden in den Geophysical Research Letters. Direkte Messdaten dazu hätten bislang jedoch gefehlt. Die Studie zur Polverschiebung könne eine unabhängige Bestätigung für die Zahlen liefern. Bis vor kurzem dachten die Forscher, dass solche wasserbedingten Effekte auf die Erdachse vor allem durch das Schmelzen der Gletscher und Eisflächen in den Polargebieten verursacht werden. Als das Team um So die Daten zur Eisschmelze und weiteren Faktoren analysierte, fehlte jedoch ein entscheidender Beitrag zur Verschiebung der Erdachse. Erst als die Forscher den bereits vermuteten Verlust des Grundwassers einbezogen, passte alles zusammen. Die Lage des Pols müsse kontinuierlich gemessen werden, auch um etwa Navigationssysteme wie das GPS entsprechend zu korrigieren. Man denke daran, dass die Satelliten auf ihren Bahnen die Erde umkreisen. Das Wackeln der Erdachse darunter muss daher berücksichtigt werden, sonst begeht man eben einen Fehler von über 10 Meter, sagt Chu. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Im ersten Teil der Sendung haben Letizia und Christine uns erläutert, was es mit den sogenannten Kippelementen im Klimasystem auf sich hat und wie sehr sie durch menschliches Handeln gefährdet sind. Letizia, lass uns noch einmal das Beispiel Regenwald genauer betrachten.
Der Regenwald im Amazonas ist jetzt natürlich sehr weit weg. Die Frage, die sich mir da stellt, was habe ich denn hier in München mit der Rodung und mit den Problemen dort zu schaffen?
Trotz der weiten Distanz zu den Regenwäldern im Amazonas oder auch beispielsweise zu denen in Südostasien, haben wir Europäer einiges mit der Regenwaldrodung zu tun. Das Problem dabei ist nämlich unser Konsumverhalten und das fehlende Wissen, woher unsere Produkte kommen und welche Auswirkungen die Produktion von diesen hat. Ein klassisches Beispiel, von dem man wahrscheinlich schon mal gehört hat, ist das Palmöl. Palmöl steckt in wahnsinnig vielen Produkten, sei es Kosmetik, Shampoos, Waschmittel, aber auch in unserer Nahrung. So ist zum Beispiel in jedem zweiten verarbeiteten Lebensmittel Palmöl drin. Das Problem an Palmöl ist, dass dafür Regenwald in Südostasien gerodet wird, um die Ölplantagen anzulegen. Allein in Indonesien und Malaysia produzieren um die 85% des weltweiten Palmöls. Dabei leben dort wahnsinnig viele indigene Völker und es herrscht eine extrem hohe Biodiversität und Artenvielfalt. Diese geht aufgrund der Abholzung des Waldes und der Plantagen verloren. Außerdem befinden sich in Indonesien immense Mengen von Torfmooren. Diese speichern rund 60 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Durch die Zerstörung der Moore werden immense Mengen CO2 in die Atmosphäre freigegeben. Diese Mengen kann zum Beispiel ein Bundesbürger nicht mal in 666 Jahren freisetzen.
Wenn diese negativen Folgen, die du jetzt schilderst, bekannt sind, dann muss Palmöl ja trotzdem irgendeinen Vorteil bieten. Was ist das, was Palmöl so positiv macht?
Palmöl hat einige positive Eigenschaften. Einerseits hat die Ölpalme ein sehr produktives Wachstum. Das heißt, ein Hektar Palmen erbringen jährlich ungefähr 4 bis 6 Tonnen Öl. Und gleichzeitig brauchen die Ölpalmenplantagen verhältnismäßig wenig Fläche. So ist es im Vergleich zu Soja relativ flächensparsam. Beispielsweise werden für Soja um die gleiche Produktion von Öl zu erreichen, 6-mal so viel Produktionsfläche benötigt. Außerdem hat Palmöl auch viele gute Eigenschaften. Es ist geschmacksneutral, es ist sehr hitzebeständig, es ist lange haltbar und vielseitig einsetzbar. Und beispielsweise verleiht es einigen Lebensmitteln, wie zum Beispiel der Margarine, ihre Streichbarkeit. Somit ist Palmöl heutzutage das weltweit meistverwendete Pflanzenöl. Egal ob in Lebensmitteln, Kosmetik, Tier- und Viehfutter, Haushaltsmitteln, Waschmitteln oder auch im Biosprit, überall steckt derzeit Palmöl drin. Und solange die Nachfrage global steigt, verschwinden im gleichen Zuge unsere Regenwälder.
Wie wirkt sich denn dann dieser Anbau von Palmöl direkt vor Ort in Indonesien und Malaysia auf die Wälder aus? Was kannst du da zu den Folgen des Palmölanbaus sagen?
Also wie ich gerade schon sagte, sind vor allem Indonesien und Malaysia für 85% unseres Palmöls verantwortlich. Und das hat dort natürlich fatale Folgen. Dazu gehören einerseits die zunehmende Abholzung und Zerstörung des Regenwalds vor Ort, aber auch die Vertreibung indigener Völker sowie Kinder- und Zwangsarbeit. Seit 1990 wurden zum Beispiel ein Viertel der Wälder Indonesiens zerstört. Das ist eine Fläche so groß wie Deutschland. Laut der Europäischen Kommission sind 40% der Abholzung Indonesiens auf die riesigen Palmölplantagen zurückzuführen. Einerseits wird damit wieder der Lebensraum von Menschen und Tieren und die Biodiversität bedroht. Andererseits hat die Produktion von Palmöl auch verheerende Auswirkungen auf den globalen Klimaschutz. Die Torfmoore in Indonesien binden nämlich rund 60 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Gleichzeitig gehört Indonesien aber zu den Ländern mit dem größten Ausstoß von Treibhausgasen weltweit. Hauptsächlicher Grund dafür ist die Abholzung der Regenwälder und der Verlust der Torfmoore.
Wenn ich zu dieser Zerstörung nicht beitragen will, Palmöl aber in so vielen Produkten steckt, was ist denn dein Tipp? Wie kann ich Palmöl vermeiden?
Palmöl lässt sich dadurch vermeiden, dass man aktiv auf die Inhaltsstoffe seiner Produkte achtet und beispielsweise frisch kocht. Das heißt, im Alltag wäre es möglich, ohne Palmöl auszukommen, indem man beispielsweise auf frische regionale Zutaten umswitcht und diese sind nämlich auch noch gesünder. Außerdem sollte man auch auf Palmölumschreibungen achten. Nur wenn nicht direkt Palmöl draufsteht, heißt es leider nicht, dass wirklich kein Palmöl drin ist. Denn gerade bei Kosmetik und Shampoos und auch Waschmitteln werden diese teilweise umschrieben. Häufig verwendete Stoffe auf Palmölbasis, wie zum Beispiel Glyceryl, Sucrose oder Ascorbylpalmitate, Tenside oder Sodiumlaurylsulfate, werden häufig unter diesen Namen verschleiert und treten eben nicht sofort als Palmöl in Erscheinung. Aber auch andere Pflanzenöle, wie beispielsweise Raps, Soja oder Kokos, sind nicht unbedingt viel besser als Palmöl. Ein simpler Austausch lässt nämlich nicht die Probleme lösen. Ganz im Gegenteil. Besonders tropisches Soja- oder Kokosöl sollte auch gemieden werden, weil sie, wie gerade schon besprochen, weitaus größere Anbauflächen als Palmöl benötigen. Denn der Anbau als Monokultur geht auch zulasten der Artenvielfalt, egal ob bei Palmöl, Sojaöl oder Kokosöl oder anderen Pflanzenölen.
Du sagtest, man soll frisch kochen. Jetzt ist gerade zur aktuellen warmen Jahreszeit überall zu sehen, wie die Leute im Park, auf den Balkonen und in den Gärten grillen. Fleisch ist allerdings natürlich jetzt auch nicht die beste Lösung fürs Klima und für den Regenwald.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Viehzucht ist nämlich ebenfalls einer der Hauptgründe, weswegen der Regenwald gerodet wird. Tropische Regenwälder werden nämlich abgeholzt, um Weideflächen für Rinder zu schaffen. Denn die Nachfrage nach Fleisch steigt weiterhin. Und das führt auch zu einer steigenden Nachfrage nach Weideflächen. Bislang wurden rund 450.000 Quadratkilometer Regenwald allein in Brasilien gerodet, um die gewonnene Fläche in Weideland umzuwandeln. So stehen im Jahr 2018 214 Millionen Rinder auf Brasiliens Weiden. Wegen der kargen Böden ist der Flächenbedarf für die Rinderhaltung dabei noch viel größer. Rund 77% des globalen Agrarlands wird für Nutztiere benötigt und ein Drittel des Getreides weltweit wird als Futtermittel verwendet. In Deutschland entspricht dieser Wert sogar über 60%. Demnach sind rund 70% der Regenwaldzerstörung weltweit auf Viehhaltung und auf den Futtermittelanbau für diese zurückzuführen. So braucht ein Rind beispielsweise in 2 Jahren Mast ca. 3,5 Tonnen Soja und anderes Futtermittel.
Zumindest in Deutschland nimmt in den letzten Jahren der Fleischkonsum nicht mehr zu, er stagniert eher. Ist das ein weltweiter Trend, der vielleicht hoffen lässt, dass der Druck auf die Wälder durch die Fleischproduktion vielleicht sogar nachlässt?
Leider sieht das weltweite Stimmungsbild dazu etwas anders aus. Die Welternährungsorganisation der UNO, also die FAO, sagt eine Zunahme der Fleischproduktion voraus. So doppeln sich die Zahlen zum aktuellen Zustand sogar. Die Fleischproduktion nimmt von derzeit 229 Millionen Tonnen auf 465 Millionen Tonnen im Jahr 2050 zu. Und die Milchproduktion sieht eine Steigerung von 580 Millionen auf 1043 Millionen Tonnen vor. Dabei führt die steigende Nachfrage nach Fleisch auch zu einer steigenden Nachfrage nach Weideflächen. Allein in den Jahren 1990 bis 1995 wurden in Brasilien 124.000 Quadratkilometer Regenwald gerodet, um die gewonnenen Flächen in Weideland umzuwandeln. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Rinder auf über 150 Millionen an.
Da stellt sich natürlich auch hier wieder die Frage, was kannst du uns empfehlen? Sollen wir komplett auf Fleisch verzichten?
Das wäre die beste Option, ja. Am besten so wenig tierische Produkte konsumieren wie möglich. Das ist gut für die eigene Gesundheit und auch für die Umwelt. Fleisch, Milch und aber auch Käse von Biohöfen verursachen zumindest schon mal eine geringere Umwelt- und Klimabelastung. Der höhere Preis dafür ist gerechtfertigt und ermöglicht zumindest eine umweltfreundlichere Produktion.
Beim Grillen geht es ja nicht nur um Fleisch, sondern auch um die Grillkohle, die wir dafür verwenden. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Holzkohle. Wo kommt die denn her?
Leider können auch in Grillkohle Teile des Regenwalds stecken. Seit Stiftung Warentest im Jahr 2019 in jeder dritten Holzkohle Tropenholz gefunden. Leider verschweigen es die Hersteller gerne und nennen nicht die Herkunft ihrer Grillkohle. Auf 9 von 17 Säcken waren weder Herkunft noch die Holzart angegeben. Auch sonst sind die Angaben auf den Verpackungen oft ungenau oder verwirrend. Dort findet man zum Beispiel Beschreibungen wie aus bewirtschafteten Forstbeständen, Naturprodukt oder auch auf Buchenholzbasis. Manchmal wird aber auch angegeben, kein Tropenholz. Leider kann man sich dann aber auf diese Aussagen nicht unbedingt verlassen. Das haben schon einige Tests mehrfach bewiesen.
Ist das Holz, das im Grillkohlesack oder im Holzkohlesack steckt, dann tatsächlich direkt aus dem amazonischen Regenwald?
Nicht direkt, denn der Hauptexporteur von Holzkohle ist Paraguay. Seit mehreren Jahren kommt es in Paraguay zu massiven Rodungen, um das Land in Wert zu setzen. Dabei wird kein anderer Wald so schnell abgeholzt wie der Gran Chaco. Der Gran Chaco erstreckt sich über drei Länder Südamerikas, über Bolivien, Paraguay und Argentinien und ist dabei eines der größten Ökosysteme Südamerikas. Er ist Heimat von Jaguaren, Tapiren, Ameisenbären und Rückzugsort für den einzigen nicht kontaktierten Stamm Südamerikas außerhalb des Amazonasgebietes, nämlich den Ayureo-Indianern. Einer der Abholzungsgründe ist dabei nämlich die Holzkohle, die keinesfalls, wie es behauptet wird, nur aus Abfallprodukten besteht, sondern größtenteils extra Regenwald dafür abgeholzt wird. So landet in Deutschland jährlich ungefähr die 35-fache Menge oder Fläche der Theresienwiese bzw. des Oktoberfests an Tropenholz auf unseren Grills.
Das heißt konkret, dass ich vom Grillen mit Holzkohle die Finger lassen sollte.
Auch hier sollte man eben wieder schauen, welche Bezeichnungen auf den Produkten bestehen. Es gibt aber auch Alternativen, die weit weniger Schaden für die Ökosysteme der Welt anrichten. Zum Beispiel kann man eben darauf achten, nur Grillkohle aus Deutschland zu kaufen und sich primär an Ökosiegel zu halten. Oder man kann auch alternative Grillkohle verwenden. Die wird dann aus Abfallprodukten wie zum Beispiel Olivenkernen, Weinreben, Mais oder Kokosschalen hergestellt.
Viele der von uns alltäglich genutzten Lebensmittel richten in ihrer Herstellung also großen Schaden an. Es muss aber doch ohne die Zerstörung von Ökosystemen oder die Missachtung von Rechten gehen. Nach Algiers von The Afghan Vicks suchen wir weiter. Hier sind wir nochmal beim Ökomagazin Rainbow mit Pro Regenwald, Kipppunkten und der Frage, welche Produkte überhaupt ohne Gefahr für Ökosysteme verspeist werden können. Wenn bei so vielen Produkten die Gefahr besteht, dass sie zur Abholzung des Regenwaldes beitragen, bleibt plötzlich ja nur noch Obst übrig, das hoffentlich noch vertretbar ist.
Wenn es sich dabei um heimisches Obst handelt, dann ist es vertretbar. Aber auch einige Südfrüchte bergen ihre Gefahren. Fruchtexoten liegen bei uns aktuell schwer im Trend. Allen voran sind es Avocados, Mangos, Ananas und Papayas, die bei uns im Supermarkt landen. Aber auch andere Produkte wie Rohrzucker, Bananen, Zitrusfrüchte, Datteln, Kiwis, Kakao oder Kaffee sind von unserem Esstisch nicht wegzudenken. Nie war es einfacher, als aktuell an tropische Früchte zu kommen. Und nie war die Auswahl so groß. Doch für die Erzeugerländer hat der Exotenboom eine zwiespaltige Auswirkung. Einerseits gibt es einen Umsatzboom und eine Stärkung der Wirtschaft. Andererseits kommt es zu Umweltzerstörung und schlechten Arbeits- und Einkommensverhältnissen in den Ländern auf der anderen Seite.
Also selbst etwas so Harmloses wie eine Banane kann dem Regenwald schaden.
Genau. Die Banane ist das zweitliebste Obst in Deutschland, aber viele deutsche Supermarktketten beziehen die Bananen häufig von Plantagen, auf denen massiv gegen Menschenrechte verstoßen wird. So sind die Menschen bei ihrer Arbeit in starkem Umfang giftigen Pestiziden ausgesetzt. Der Pestizideinsatz vor Ort gefährdet Wasserqualität, belastet und beschädigt die Böden, bedroht die Biodiversität und gefährdet die Arbeitnehmerinnen. Die Monokulturen führen zur Abholzung, Verlust der Artenvielfalt, in denen Tieren der Lebensraum geraubt wird, Landrechtskonflikten mit indigenen Völkern, Anfälligkeit für Krankheiten und Erosion der Böden sowie zum Verlust der Widerstandsfähigkeit. Das wiederum einen erhöhten Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zur Folge hat. Und auch der globale Seetransport ist für rund 3% der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich und kann daher nicht außer Acht gelassen werden.
Also empfiehlst du bei Obst tatsächlich heimische Früchte zu bevorzugen und von Südfrüchten eher die Finger zu lassen?
Genau, das würde ich empfehlen. Außerdem würde ich auch sagen, dass man bei Früchten auf regional, aber auch auf saisonal, bio und fair achten sollte. Außerdem sollte man darauf achten, möglichst Verpackungsmüll zu vermeiden. Und wenn man auf Südfrüchte bestehen möchte, dann nur mit Bio- und Fairtrade-Siegeln. Allerdings ist bei manchen Südfrüchten wie der Ananas, der Avocado oder der Mango die Öko- und Klimabilanz so schlecht, dass wirklich heimisches Obst wesentlich empfehlenswerter ist.
Nach allem, was wir jetzt von dir gehört haben, ist die Lage der Wälder nicht gut. Wir verbrauchen zu viel, zerstören dadurch ganze Ökosysteme und treiben sie an den Rand des Kollapses bzw. dazu zu kippen. Was kann ich denn als Einzelperson denn noch machen, außer möglichst achtsam und wenig zu konsumieren?
Fakt ist, wenn wir nicht anfangen, unsere Regenwälder zu schützen, dann geht ein einziger Lebensraum für Tiere und Menschen unwiederbringlich verloren. Und das hat verheerende Folgen für uns alle. Das Problem dabei ist aber, dass viele Menschen resignieren und aufgeben, statt zu handeln. Immer wieder fällt der Satz, ich kann doch eh nichts ändern. Das ist aber falsch. Denn Regenwaldschutz beginnt im Alltag. Natürlich müssen auch politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Aber es kommt auch auf den Einsatz jedes einzelnen Menschen an. Sei also Teil von Politik und Gesellschaft. Schreibe große Konzerne an oder auch Politikerinnen an und fordere sie auf, Menschenrechte und die Natur zu schützen. Geh auf Demonstrationen, sei anderen ein Vorbild und mache andere Menschen auf ihr Verhalten aufmerksam. Frag dich aber auch, ob du manche Produkte wirklich brauchst und hinterfrage, ob du manche Dinge möglicherweise anders machen kannst als bisher. Du musst natürlich nicht alles auf einmal umstellen, ein langsamerer Wandel ist dabei in Ordnung. Halt einfach die Augen offen beim Einkaufen. Woher kommen deine Produkte? Was ist in den Produkten drin? Informiere dich über gute Produkte und woher du sie am besten bekommen kannst. Spreche auch in Läden beispielsweise an, wenn du palmölfreie Kosmetik dort vermisst und engagiere dich. Damit die Politik etwas verändert, braucht es nämlich Druck der Zivilgesellschaft. Und das kann nur passieren, wenn jeder sich verantwortlich fühlt, weiterhin kritisch bleibt und sich nicht nur bei sich selbst zu Hause aufregt. Und anschließend kannst du natürlich auch in Organisationen aktiv werden oder Schutzprojekte unterstützen, die sich für den Regenwald aktiv einsetzen. Wie zum Beispiel unsere Organisation Pro Regenwald.
Das ist dann mal ein Appell, sich einzusetzen und einzubringen. Es geht also nicht nur um sinnvollen und achtsamen Konsum, sondern auch darum, politisch aktiv zu werden und auch seine Mitmenschen, sein soziales Umfeld zum Handeln aufzufordern, damit wir die Klimakatastrophe so weit wie möglich eindämmen und die weitere Zerstörung von Ökosystemen und die Ausrottung von Arten stoppen können. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Letizia und Christine für ihre Tipps, Anregungen und ihre Zeit. Wer noch weitere Informationen rund um Wald, Arten, Klima und indigene Völker sucht, findet sie unter www.pro-regenwald.de. Bis zum nächsten Mal beim Ökomagazin Rainbow mit Pro Regenwald.